gestellt worden. Ja, ich habe hier heute einen schönen Tag, heute Morgen gehabt. Und Alex, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, ist ja jetzt Kastanienzeit. Ne? Und Alex hat gestern einen Freund gehabt, der hat dann sein Taschenmesser mitgebracht, der hat bei uns geschlafen, dann haben die Kastanien geschnitzt. Und eine, die er mir heute Morgen gebracht hat, da war er ganz stolz, da hat er ein Kreuz in die Kastanien gemacht. Meinte, Papi, das ist für dich. Und das fand ich total süß, habe ich ihm auch gesagt. Und er weiß, wir haben mal beim Fußballspielen, er ist ja begeisterter Fußballfan, und beim Fußballspielen gibt es ja immer Fußballspieler, die sich nach Toren bekreuzigen. Und ich habe zu ihm mal gesagt, ah, das ist wahrscheinlich auch ein Christ, weil er das Kreuz macht. Und seitdem ist dieses Kreuz irgendwie bei ihm haften geblieben. Und wohl auch, dass es für mich irgendwie schön ist, wenn ich sehe, dass andere sich bekreuzigen. Naja, das nur so als Einleitung heute. Das Thema der heutigen Predigt wurde mir sozusagen aufgetragen, oder ich wurde gebeten, etwas über Vergebung zu predigen. Und ich denke, wenn man über Vergebung predigt, muss man auch über Liebe predigen, weil das eine ganz doll mit dem anderen zu tun hat. Vergebung im Allgemeinen, aber wir werden auch ein bisschen was hören, Vergebung, was das für uns konkret auch in der Gemeinde bedeutet. Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie bereit sind wir wirklich zu vergeben, wenn es wehtut? Deswegen war die Lesung etwas über die Liebe, Johannes 15, und vielen Dank, Antje, dass du es gemacht hast. Ich habe sie fast gezwungen und geknebelt, aber sie hatte netterweise Ja gesagt. Und auch das, denke ich, ist toll, wenn man mal verschiedene Sachen macht, die man sonst nicht so gerne macht. Ob es die Musik ist, Sigrid hat jetzt auch mitgekriegt, dass der Computer zum Beispiel immer so ein paar Sekunden Verzögerung hat. Und wenn man das Lied nicht schnell genug umschaltet im Voraus, dann ist da auf einmal nichts. Und das muss man einmal selber erleben haben, dann passiert einem das nicht immer. Genau. Und das sind so tolle Sachen, die lernt man erst schätzen, wenn man es selber mal macht und merkt, es ist gar nicht so einfach, wie es immer aussieht, wenn es die anderen machen. Und das ist ja mit allem so im Leben. Aber egal, darüber wollen wir heute nicht reden. Das nur so als kleiner Beigeschmack. Also Johannes 15 haben wir gehört, die Liebe. Und die Liebe ist wirklich wichtig. Und deswegen war das Herrenmal mal wieder so passend von Fritz. Weil es die Grundlage ist von allem, was eben auch unser Leben bestimmen sollte. Und wenn man sagt, Christ sein, toll, dann kann man nur sagen, Gott möchte oder Jesus möchte keine Bewunderer haben, sondern Jesus möchte Nachfolger haben. Und da besteht ein ganz wesentlicher Unterschied. Wir können das alles toll finden, was Christen oder was wir machen an Aktivitäten, aber wenn wir nicht versuchen, das nachzuahmen, was Jesus für uns gemacht hat, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir eigentlich die eigentliche Nachricht nicht verstanden. Und unglücklicherweise sind gerade Christen, nicht nur, aber eben auch häufig Christen, die nicht unbedingt berühmt dafür sind, dass sie besonders gnädig sind oder nett miteinander umgehen. Im Gegenteil. Wenn wir an die Kreuzzüge denken oder eben auch, was in Ruanda passiert ist, da passieren Völkermorde im Namen von Jesu. Und ich will das jetzt gar nicht verurteilen, weil wir machen ja auch ganz viel schlimme Sachen in unserem eigenen Leben, aber es zeigt einfach, wie sehr wir uns auch im Namen Jesu verrennen können und die wesentlichen Sachen nämlich vergessen. Und der wesentliche Auftrag, die wesentlichen zwei wichtigsten Gebote, die Jesus gesagt hat, ist nicht tue dies, tue jenes, mache das, feiere deinen Gottesdienst dann oder ist das und das nicht, sondern zwei Gebote, an denen alle anderen Gebote aufgehängt sind. Das ist, liebe deinen Vater und habe keine anderen Götter und liebe deinen Nächsten. Und wenn wir das nicht verstanden haben, dann brauchen wir uns um diese ganzen anderen Sachen, wie wir den Gottesdienst gestalten oder wie wir das oder jenes machen, vom Prinzip gar nicht so sehr kümmern, weil das ist das Wichtigste, das ist das Fundament dessen, was wir als Christen eigentlich leben sollten. Und wir überspringen das häufig, weil es unangenehm ist. Deinen Nächsten zu lieben tut weh, wenn es jemand ist, den du gar nicht magst. Wenn es jemand ist, der dir wirklich wehgetan hat oder du das Gefühl hast, Der verdient es gar nicht. Und um Vergebung ging es eben ganz viel auch den Aposteln, den Jüngern Jesu. Die fragten zum Beispiel, oder Peter fragte zum Beispiel, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich versündigt? Die Juden dachten damals, dreimal wäre genug. Peter war ja großzügig und sagte vielleicht 7-mal. Aber Jesus übertrifft das noch und sagt 77-mal. Also ein Vielfaches von dem, was eigentlich in den Köpfen damals überhaupt eine Vorstellung hatte, wie gnädig, wie vergeben man musste. Und in Matthäus 18,21 steht dann eben die Einheitsübersetzung, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt er 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 77-mal. Oder 70-mal 7-mal. Sorry, Matthäus 18,21. Also, ihr passt auf, sehr gut. Genau, wer mir nicht glaubt, es steht auch alles, ich gebe die Bibelverse zum Nachlesen nochmal an. Und das sagt Jesus schon mal, Vergebung ist extrem wichtig. Das gesamte Neue Testament, aber eigentlich auch die gesamte Bibel, ist voll mit Vergebung. Und ich möchte euch aus Matthäus 18, 23 bis 35 das Gleichnis vom Himmelreich vorlesen. Und auch das hat Fritz interessanterweise schon in seiner Predigt, ohne dass wir uns abgesprochen haben, ja mit den Gläubigern und den Bankern schon ein bisschen erzählt. Und ich untermale das jetzt biblisch. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinem Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Talente zur damaligen Zeit, etwa 9.000 Euro. Ein Goldtalent, was hier wahrscheinlich nicht gemeint ist, aber ein Goldtalent wären ungefähr 160.000 Euro. Also viel Geld. Und das mal 10.000. Also wir sind hier in richtig großen Bereichen. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Auch hier zum Vergleich, ein Denar oder auch Silbergroschen genannt, war ungefähr 1 Euro. Also wir haben hier einen Faktor 1 zu 10.000 oder 1 zu 100.000, je nachdem. Also das sind so die Größenordnungen. Wir reden über ein paar Euro im Vergleich zu einigen Millionen Schulden. Also das muss man so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Er packte ihn, würgte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Erinnert euch, der König hat ihn nur verkaufen wollen, der Diener hat ihn jetzt gleich mit Sack und Pack ins Gefängnis schmeißen wollen. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in deinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. So, das darf man jetzt mal sacken lassen. Wir kennen ja die meisten, wahrscheinlich alle kennen diese Geschichte. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen das aufbröseln und versuchen zu erklären, was es wirklich für uns zu bedeuten hat. Am Anfang würde ich ganz gerne noch mal eine Frage stellen an euch, die ich am Ende der Predigt noch mal wiederhole. Wer würde denn heute Morgen sagen, Christsein ist wirklich schön? Ich rede jetzt nicht, das ist das Richtige oder ich bin davon überzeugt, sondern wer kann wirklich sagen, Christsein, so wie du heute Morgen hier sitzt, ist etwas Schönes? Wer will, darf jetzt die Finger heben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sagen wir mal 8. Merkt euch die Zahl, 8. Ich frage nachher nochmal. Das war jetzt keine Testfrage, sondern es war wirklich einfach nur interessant, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, das zu verstehen, worauf ich nachher hinaus möchte. Also der König drohte ihm, in die Sklaverei zu verkaufen, und er wusste natürlich, dass der Diener diese Riesensumme, diese Millionenbeträge unmöglich zurückzahlen kann. Also lässt er Gnade vor Recht ergehen, und wir wissen, der König in diesem Fall ist Gott, und sagt, okay, lass gut sein. Der hat sowieso genug Geld, der braucht das gar nicht. Aber er hätte es ihnen eben nicht erlassen müssen. Und Gott will uns damit eben zeigen, wie groß seine Barmherzigkeit ist. Auch da, wenn ich es aufgreife, was Fritz sagte, geh mal in die Bank, wenn du dich um ein paar tausend Euro verzockt hast oder irgendwie in Schwierigkeiten geraten bist, da wirst du nicht viel Gnade finden. Da heißt es, ja, da müssen wir mal gucken, was wir finden können oder vom Gehalt abziehen können oder. So läuft es in der Welt ab. Das Gute ist, man weiß das vorher, Fair Play. Das steht ja alles, irgendwann hat man sowas mal unterschrieben. Aber Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist zum Glück eine andere. Weil er natürlich weiß, dass wir wegen der ganzen Sünden, die wir auf uns geladen haben, unmöglich diese Schuld zurückzahlen können. Und wir wissen das, aber wir vergessen es ganz gerne. Und was Gott aber damit auch sagen möchte, und deswegen ist der Vergleich mit dieser großen Summe vielleicht ganz wichtig, wie fühlen wir uns, wie würdest du dich fühlen, wenn du wirklich hochverschuldet bist, du hast Millionen, die du einer Bank schuldest, und der Bankdirektor kommt wirklich zu dir und sagt, weißt du was, ist okay. Von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere, sind deine Schulden auch in dieser Welt weg. Das Mindeste, was man machen würde, ist wahrscheinlich dem Banker irgendwie ein kleines Geschenk vorbeibringen. Vielleicht eine kleine Flasche Wein oder auch ein bisschen Champagner, weil man sagt, Wahnsinn. Diese Erleichterung würde man wahrscheinlich hören können über diese Erlassung der Schulden. Weil Geld ist wichtig. Wir wissen alle, was das für Unterschied macht, wie wir unser Leben gestalten können. Und diese Art von Dankbarkeit möchte Gott eigentlich auch von uns haben. Er möchte, dass wir uns bewusst sind, was für Millionenbeträge er von uns, vom Prinzip uns erlassen hat. Und in Johannes 8, 31 spricht Jesus zu den Juden, und da sagte er zu ihnen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, seid ihr wirklich frei. Und wir kennen das auch. Wir sind sowieso Sklaven. Im Grunde genommen sind wir entweder Sklaven der Sünde und sterben, oder wir sind Sklaven von Gott und haben das ewige Leben. Richtig frei sind wir nie. Und selbst wenn du an gar nichts glaubst, bist du auch diesem Glauben irgendwie versklavt. Und das muss man sich eben vor Augen führen. Und die Sünde hat ganz viele Nebenwirkungen. Aber das Gleichnis geht ja noch weiter, wie wir gehört haben. Und es passiert eben das nahezu Unfassbare. Der Diener, dem so viel vergeben wurde, hat es irgendwie nicht ganz kapiert. Und er hat schon ganz schnell vergessen, dass die Gnade, die ihm entgegengebracht wurde, er natürlich auch anderen entgegenbringt. Und das andere, was auch interessant ist in diesem Gleichnis, ist, was ich ja schon sagte, der Diener, dem so viel vergeben wurde, hat seinen Freund sofort ins Gefängnis schmeißen lassen. Und kann man ja überlegen, wie soll denn der arme Mann seine Schulden abbezahlen, wenn er im Gefängnis sitzt? Das geht gar nicht. Das heißt, das ist so wie diese Schuldenspirale, wenn du erstmal Schulden hast, bist du eigentlich auch schon hoffnungslos verloren, weil du dann Zinsen von den Zinsen zahlst und das ist so eine Teufelsspirale, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Und genau das ist das, was der Diener auch macht zu seinem Freund, der ihm ja so wenig schuldet. Er nimmt ihm auch noch jede Möglichkeit, das Geld zurückzuzahlen. Also ein Akt, der wirklich alles andere als barmherzig. Und am Ende, und das ist das, glaube ich, was für uns die Botschaft ist, am Ende endet Jesus das Gleichnis mit vom Prinzip sehr angsteinflößenden Worten. In Wut übergab der König ihn den Gefängniswärtern und ließ ihn foltern, bis er alles zurückgezahlt habe. Und so wird unser göttlicher Vater uns behandeln, wenn wir nicht unsere Mitmenschen aus tiefstem Herzen vergeben. Wir haben ja häufig, und nicht nur wir, sondern viele haben ja häufig dieses poetische Bild von dem liebenden, netten Gott. Ja, der Kumpel nebenan, der immer nur Gutes will. Und ich glaube, Gott ist auch ein liebender, aber eben auch ein gerechter Gott. Und wenn Jesus uns so ein Gleichnis sagt, sollten wir das uns auch zu Herzen nehmen und überlegen, wie handeln wir, wenn es um Vergebung geht? Wie handeln wir, wenn es darum geht, die Gnade, die wir in unserem Leben erfahren haben, anderen entgegenzubringen? Und das ist gar nicht so einfach. Unsere Beziehungen zueinander sind ja häufig die komplexesten. Beziehungen sind immer schwierig. In der Ehe, in Freundschaften, in der Familie, aber eben auch in der Gemeinde. Und wenn wir gucken, heute sind ja gar nicht so viele da, aber wenn wir jetzt nur in diese Runde gucken, wie viele unterschiedliche Nationalitäten hier vertreten sind, wie viele unterschiedliche Altersstrukturen hier vertreten sind, was für unterschiedliche Backgrounds, wie man so schön sagt, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt wurden, wir sind völlig verschieden. Und wir haben in vielen weltlichen Dingen, aber auch sicherlich in geistlichen Dingen, sehr unterschiedliche Ansichten. Und wenn wir nicht aufpassen und Jesus aus unserer Mitte nehmen, dann können wir auch einander verurteilen, einander verletzen und einfach ungerecht zueinander sein. Und Jesus erinnert eigentlich immer wieder daran und sagt, ich möchte nicht, dass ihr das tut. Ich möchte, dass ihr euch bewusst macht, wie sehr ich euch liebe und wie sehr ich euch aufgrund dieser Liebe verziehen habe durch Jesus Christus. Und ich möchte, dass ihr mir nachfolgt und das Gleiche tut. An eurer Liebe untereinander sollen andere erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Und weiter geht's in Lukas 6, 27. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, Jesus, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die Wange schlägt, halte auch die andere hin. Und den, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Ja, hallo, geht's noch? Frag mal die Flüchtlinge. Wie sieht's denn aus? Frag Leute, die misshandelt wurden und sag, ey, du musst jetzt hier eigentlich mal verzeihen. Das ist dann, wann Christsein irgendwie wirklich wehtut. Und das ist genau dann, wenn wir das Gefühl haben, ist eigentlich gar nicht so schön. Aber genau dann müssen wir halt diese extra Meile, diesen extra Kilometer gehen. Und genau dann möchte Jesus auch von uns? Dass wir nicht auf einmal wie in einer Menükarte wählen, also das, das und das nehme ich, das gefällt mir am Christsein, super, aber das, das und das und dieses mit dem Vergeben, da mache ich jetzt mal eine Klammer drum, das nehme ich später oder auch gar nicht. Das meine ich. Meine Bitte wäre jetzt auch an euch, an mich, für einen Moment innezuhalten und zu überlegen, ja, wer ist denn in deinem Leben, wo du sagst, dem oder der müsste ich vergeben, aber ich kann nicht oder ich will nicht. Überleg. Und überleg, wie willst du damit umgehen? Willst du dabei bleiben? Oder willst du Jesus nachfolgen? Wie sollen wir unsere Feinde lieben, wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, uns untereinander richtig zu lieben? Schwierig. Man fängt ja auch beim Gehen nicht mit dem Laufen an, sondern man fängt erst an zu krabbeln in der Regel, dann fängt man an zu gehen und dann fängt man an zu laufen. Deswegen müssen wir erstmal lernen, wie wir uns untereinander lieben wollen und was das für uns bedeutet, bevor wir dahin übergehen wollen, die nächste Schule, höhere Schule der Liebe eigentlich umzusetzen. Wenn wir uns untereinander nicht lieben, können wir auch die Feinde nicht lieben. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlung vergeben wird. Markus 11, 25. Die Sache ist doch die, wir sind alle irgendwann mal von anderen verletzt worden. Ich glaube, es wird keinen in dem Raum geben, der sagt, also an mir ist alles, das ganze Leben immer nur locker abgeprallt. Es war nie ein Problem. Es war immer ein Spaziergang auf Rosen. Probleme, ja, gab es mal, waren aber sofort gelöst. Und eigentlich haben mich immer alle nur lieb gehabt. Die wenigsten von uns werden sagen können, ja, das trifft auf mich zu. So war mein Leben. Es ist genau andersrum. Wir sind alle irgendwie gebrandmarkt. Wenn man aus dem Iran kommt oder aus krisengeschüttelten Ländern, ist es nochmal eine ganz andere Dimension, was man erlebt hat. Ich hatte bei meiner Arbeit mal jemand in der Türkei, den ich in meiner Sprechstunde hatte, der jahrelang gefoltert wurde. Der war psychisch am Ende, der war Mitte 40. Das ist nicht mehr machbar. Da kann man nur noch versuchen zu helfen, aber du kannst diese Wunden nicht mehr wegkriegen. Und so extrem ist es sicherlich den meisten von uns hier nicht gegangen. Aber auch andere Verletzungen hinterlassen Narben. Und auch ein Scheitern, aus welchem Grund auch immer, hinterlässt Narben. Und die tragen wir häufig mit uns rum und packen sie ordentlich ein, dass sie irgendwie niemand mehr sieht, aber sie sind da. Sie ist wie ein Stachel im Fleisch und immer zwischendurch kommt es mal wieder hoch, wenn jemand mal den Knopf drückt. Dann sprudelt es raus und wir explodieren und keiner weiß warum. Aber Jesus möchte, dass dieses Vergeben und diese Liebe ein elementarer Bestandteil unseres christlichen Lebens ist. Er möchte nicht, dass wir nur schön darüber reden oder predigen. Er möchte das sehen, dass es unser Leben auch wirklich verändert. Er möchte sehen, dass wir so handeln. Und er möchte sehen, dass wir dahin gehen, wo es auch mal wehtut. Und damit meine ich nicht zum anderen, sondern zu sich selber und sagen, ich fange bei mir an. Ich mache den ersten Schritt. Ich vergebe zuerst. Und ich warte nicht, bis die andere Person zu mir kommt und sagt, Entschuldigung, tut mir leid. Ist ja schön. Das Tolle ist ja, wenn jeder so denkt, dann kommt ja die andere Person zu dir. Weil du bist die andere Person, die zu dem anderen hingehen wird und sagt, tut mir leid. Und du wirst es selbst dann machen, wenn du das Gefühl hast, ich habe eigentlich gar nichts falsch gemacht. Weil genau das hat Jesus ja auch gemacht. Und Jesus hat ja noch einen draufgesetzt, selbst am Kreuz betet er und sagt, halte ihn diese Sünde nicht an oder rechne ihn diese Sünde nicht an. Wie abgefahren ist es? Und er hätte ja auch alle Mittel gehabt, zurückzuschlagen. Und auf uns übertragen heißt es, dass wir einfach mal innehalten und überlegen, wo gibt es denn Baustellen in meinem Leben? Wo verzeihe ich denn nicht? Wo lasse ich nicht los, weil ich der felsenfesten Meinung bin? Der andere hat aber Schuld. Der andere muss den ersten Schritt auf mich zugehen. Ich habe auch schon bei Christen Sachen gehört wie, also ich kann ja alles verzeihen, aber das verzeihe ich überhaupt nicht. Das geht nicht, das war zu viel. Und es ist ja auch nicht schön, wenn man so ein Gefühl hat, dass man gerade vielleicht auch von Mitgeschwistern wirklich sehr gekränkt wurde. Das soll es eigentlich nicht geben. Aber wir sind eben alle Menschen und es gibt es und es kommt vor. Und die Frage ist, wie gehst du denn damit um? Wie kann es sein, dass wir uns hier am Sonntag versammeln, treffen und sobald wir hier rausgehen, vergessen wir, was Jesus eigentlich von uns möchte? Sind wir böse auf den, der sogar in diesem Raum sitzt oder den Nachbarn oder dem Freund bei der Arbeit oder wem auch immer? Das geht nicht und es soll nicht sein, weil Gott ganz klar sagt, dann hast du es einfach nicht verstanden. Ich will nicht, dass du die Bibel vorwärts und rückwärts auswendig lernen kannst. Ich erwarte von dir nicht, dass du Hebräisch, Griechisch und Latein kannst. Er hat sich keine Akademiker als Jünger geholt. Er wollte Leute haben, die Herz und Liebe haben und diese Nachricht nach außen tragen. Und wir verzetteln uns häufig mit Kleinigkeiten, weil wir da viel einfacher uns verwirklichen können, als wenn wir an uns selber arbeiten müssen. Und an uns selber, mit uns selber anfangen. Die Gerechtigkeit wird irgendwann hergestellt werden. Und das wissen wir und das ist ja auch das Gute, auf das wir uns verlassen können. Es wird Gerechtigkeit geben, entweder auf dieser Welt oder eben in der nächsten. Und auch da gibt es klare Worte. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. 2. Korinther 5,10. Und in Jakobus 4,12: Nur einer ist der Gesetzgeber und Richter, er, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Jesus sagt: Hütet euch. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tage an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und sprich: Es reut mich, so sollst du ihm wieder vergeben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Job. Vergebung. Jetzt frage ich nochmal, wer findet es immer noch toll, Christ zu sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay. 8. Also, es ist keiner abgesprungen, es ist vom Prinzip keiner dazugekommen. Aber das ist doch mal, man muss sich auch mal klar machen, das ist eben nicht immer bequem, es ist nicht immer schön, Christ zu sein, im herkömmlichen Sinne. Natürlich sind wir nicht Christen, weil wir ein schönes Leben wollen, sondern weil wir glauben. Und das ist ja auch das Fundament. Und ich bin auch fest davon überzeugt, das Christentum hat auch einen so schlechten Ruf, weil es häufig wahrgenommen wird, dass es erstmal eine Verbotsliste ist. Sachen, die wir nicht dürfen. Sachen, was du nicht tun darfst. Im Grunde genommen ist es eigentlich andersrum. In meinen Augen ist die frohe Botschaft wirklich etwas Frohes. Es hat was mit Party, mit Hochzeit, mit Fest, mit Feiern, mit Erleichterung, mit Befreiung zu tun. Und erst dann kommen die Sachen, die sich eigentlich aus dem Ersten ergeben, wenn du verstanden hast, was Liebe bedeutet, wie sehr dich Jesus liebt, dann machen wir die Sachen nicht, weil wir es müssen, so wie es eben in der Welt häufig aufgenommen wird, war die Christen, die sind immer in schlechte Laune und rennen durchs Leben, weil sie immer so viel zu tragen haben. Haben wir ja gar nicht. Ja, habe ich gar nichts mehr zu tragen. Ist ja alles schon passiert. Hängt da am Kreuz. Was wir tragen müssen, ist das Lachen. Und die frohe Botschaft nach außen. Und das ist leider häufig schwierig, weil natürlich es auch immer wieder einen Widersacher gibt, der natürlich kein Interesse daran hat, dass du wirklich loslässt. Dass wir wirklich vergeben. Dass wir wirklich sagen, okay, es ist in Ordnung. Und Vergebung in dem Sinne heißt ja auch nicht, sich selber zu verleugnen und zu sagen, ey, alles kein Problem. Es war schon in Ordnung, dass du mich damals rausgeschmissen hast oder dass du mich geschlagen hast oder was auch immer. Das ist nicht Vergebung. Vergebung heißt in meinen Augen schon, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, zu sagen, was du gemacht hast, tat mir wirklich weh. Und es tut mir auch immer noch weh. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, bin ich traurig. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, dir zu vergeben. Und das ist der Unterschied. Anfang des Jahres war viel im Fernsehen über die Holocaust, Auschwitz, 70-jährige Befreiung, glaube ich. Und die haben ganz viele Reportagen und Interviews noch geführt mit den wenigen Überlebenden, die es ja noch gibt. Es sind ja gar nicht mehr viele. Und was mich immer wieder innerlich zerreißt und zu Tränen wirklich rührt, ist, wenn ich höre, dass Überlebende aus Konzentrationslagern hingehen können und sagen, sie können vergeben. Sie können nicht vergessen, aber sie können vergeben. Und es sind, glaube ich, auch nur die Menschen, die überhaupt weiterleben können. Weil wenn du nicht vergibst, macht dich sowas krank. Dann springst du von der Brücke oder machst andere Sachen. Aber es ist beeindruckend zu sehen, dass es Menschen gibt, die sogar zu einem Grad vergeben können, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen könnte. Weil ich sehe, mit was für Kleinigkeiten ich schon Schwierigkeiten habe manchmal. Im Buch Prediger steht, denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht. Denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Prediger 7:20-22. Stimmt ja auch wieder, ne? Wie die Faust aufs Auge. An anderer Stelle hören wir, ne, mit den Lippen, mit denen wir Gott preisen und Jesus preisen, machen wir auch ganz andere Sachen. Das sind wir, und ich glaube, auch da muss man ein wenig sich bewusst machen, dass wir natürlich unter der Gnade Gottes stehen, aber die Gnade soll eben kein Freifahrtschein sein, zu sagen, also bin ich halt, tschüss, mehr geht halt nicht, sondern die Gnade soll uns dazu führen, dass wir uns ändern wollen. Die frohe Botschaft vom Kreuz hat auch was mit Veränderung zu tun. Und zwar Veränderung, die du an dir vornehmen sollst. Und zwar so lange, bis du deinen letzten Atemzug atmest. Das ist ein Prozess, der anfängt spätestens, wenn du dich taufen lässt. Und der aufhört, wenn du den Herrn wieder siehst. Es ist nichts, was mal anfängt und irgendwann zu Ende ist, weil du sagst, jetzt habe ich die Bibel aber 80 Mal schon durchgelesen und ich habe ja meine Bibelpläne und ich mache ja das und ich tue das und eigentlich bin ich ein ziemlich guter Typ und ein netter Kerl und alle sagen mir das ja auch, ich bin so nett, ich bin einfach total toll. Und dann kommt Jesus und sagt, ja Moment mal, das kommt drauf an, mit welchem Maßstab du hier misst. Und er zeigt uns auf, der Maßstab ist derart hoch, dass wir es nicht schaffen, egal was wir tun. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald. Wer Schmähung überhört, der ist klug. Auch das, Psalm 12,16, kann man sich durchaus beherzigen. Wie reagieren wir denn darauf, wenn wir von anderen Menschen so richtig mal auf dem falschen Fuß erwischt werden? So richtig überfahren werden? Oder du merkst, jemand sagt was zu dir und es kocht schon. Es steigt hoch und du denkst, erschlage ich ihn mit der linken oder mit der rechten Hand? Und was Psalm uns hier sagen will, ist, man muss nicht immer gleich auf 180 gehen. Worte, die aus emotionaler Erregtheit, sage ich mal, gesprochen worden sind, können sehr viel Schaden anrichten und es ist extrem schwierig, die wieder zurückzunehmen, weil sie sehr verletzend sind. Das sind die Pfeile, die wirklich Gift versprühen. Das sind unsere Worte. Und auch da darf man durchaus mal schlucken und sagen, bevor ich jetzt hier irgendwas Dummes sage, sage ich einfach mal gar nichts und höre mir das erstmal an. Gehe vielleicht zurück im Gebet und überlege, was mache ich denn jetzt? Und wenn man gar nicht weiter weiß, dann kann man ja auch jemanden um Rat fragen. Davon ist die Bibel nämlich auch voll. Eine liebende Person ist auch immer eine gütige Person und freundlich. Und das vergessen wir so leicht. Und in gütig steckt eben auch ganz viel von dem, was Jesus an uns gerne sehen möchte. Gütig, gnädig, da steckt das Wort Gnade drin. Geduldig. Wir müssen unsere Emotionen so ein bisschen in den Griff bekommen. Wir sollen eben nicht immer gleich so handeln, wie wir das vielleicht kennen, wie wir uns vielleicht früher in der Gesellschaft durchboxen mussten, weil das war die einzige Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu erreichen. Sondern Jesus stellt ja alles auf den Kopf. Wir alle kennen die 10 Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, Ehe brechen und so weiter. Und da ist das, was ich ja vorhin schon sagte, ganz viel enthalten ist die Sachen, die wir nicht dürfen oder nicht tun sollen. Aber eigentlich geht es gar nicht darum. Es geht darum, dass wir viel mehr Sachen tun sollen, die aufgrund unserer Liebes- und Gnadenverständnis für uns ein Herzenswunsch werden. Und in Lukas 6, 36 sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Ja, brauchen wir gar nicht mehr viel sagen. Wir müssen vergeben, damit wir sagen können, Vater, du hast uns ja auch vergeben, also müssen wir das machen. Es muss uns ein Herzenswunsch sein. Und das Vergeben fängt eben an in der Gemeinde. Es kann aber auch im Bus anfangen, bei der Arbeit, im Hotel, in der Familie, bei den eigenen Kindern, beim Ehemann, bei der Ehefrau. Überall. Es gibt da keine Einschränkungen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. 1. Petrus 3,9. Die Rache ist nicht unser, sondern die Rache ist Gottes. Eure Rede sei allzeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einen jedem antworten sollt. Kolosser 4,6. Wir müssen unterscheiden zwischen nett und lieb sein und unsere Ideale oder Werte oder unseren Glauben mitzuteilen. Das eine schließt das andere nicht aus. Es ist hier nicht gemeint, dass wir immer nur nett im Sinne von People Pleaser, also jedem versuchen, es recht zu machen, sein sollen, sondern wir sollen die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, einfach primär erstmal als lebendes Beispiel vorangehen. Es ist viel einfacher, mit jemandem theologisch sich auseinanderzusetzen, wie das oder jenes gemeint ist oder wie man dieses oder jenes umsetzt. Viel schwieriger ist es aber, das einfach mal vorzuleben. Viel schwieriger ist es, zu merken, dass du ein Christ sein musst, weil du einfach so unglaublich freundlich bist und so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlst und so unglaublich hilfsbereit bist, und einfach Jesus aus jeder Pore deines Körpers rauskommt. Und es gibt diese Menschen, und das ist wunderbar mit anzusehen. Und von diesen Menschen kann man so viel lernen. Aber das sind meistens nicht die Menschen, die stundenlang in Theologieseminaren verbringen, sondern es sind die Menschen, die es wirklich leben. Und die vielleicht mehr begriffen haben als wir, die versuchen, das ein oder andere intellektuell zu erfassen. Sagen wir es mal so. Es gibt ein schönes Beispiel, was Mutter Teresa in den USA 1989 mal gesagt haben soll, als sie ein Waisenheim besucht hat. Und sie hatte ein Interview mit einem bekannten Radiosender. Und er fragte nun, ob er irgendwas für sie tun könne. Und wie es so ist, wenn man Menschen fragt, die viel unterwegs sind, die missionarisch unterwegs sind, dachte auch dieser Reporter, na gut, wahrscheinlich geht es jetzt irgendwie eine Geldspende oder einen Aufruf zu einer Geldspende oder irgendwas in der Art. Er war also gebannt, was sie sagen würde, und sie sagte tatsächlich, ja, es gibt ja etwas. Finde jemanden, den sonst keiner Beachtung und Liebe schenkt, und kümmere dich um ihn. Ups. Was für eine Weisheit. Und genau das bedeutet es nämlich, gnädig, nett, liebevoll zu sein. Jesus sagt dazu, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, 40. Das ist eigentlich die frohe Botschaft. Das ist eigentlich das, was unsere Aufgabe ist. Evangelisieren gehen, Bibelstunden machen, Hauskreise, das machen wir auch und das ist auch gut. Aber die Grundüberzeugung und das Grundverständnis sollte sein, dass wir geliebt sind und dass wir aus Dankbarkeit Jesus als Beispiel nehmen wollen, um auch andere zu lieben. Und vor allen Dingen die, die wir eigentlich gar nicht mögen. Vor allen Dingen die, zu denen wir eigentlich gar nicht hinwollen. Vor allen Dingen die, die uns verletzen können, wo wir wissen, wir machen uns lächerlich. Wenn du der einzige Christ bist in einem Umfeld, wo sonst alles Nicht-Christen sind, bei der Arbeit oder auch zu Hause, dann ist das auch unter Umständen unangenehm. Dann kann das dazu führen, dass du gemobbt wirst, dass wir uns lächerlich machen. So what? Dann ist das halt so. Aber Gott gibt uns immer die Kraft und den Ausweg, damit auch umzugehen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Galater 5, 6. Damit möchte ich jetzt auch aufhören. Ich wollte euch eigentlich noch ein kleines Video zeigen, aber es funktioniert nicht. Deswegen machen wir es ohne Video. Das war ein habe ich schon mal gezeigt oder wir schon mal gesehen. Das war ein Brief, ein Liebesbrief von Gott an dich. Ich werde es nochmal mitbringen beim nächsten Mal. Was uns nochmal in eindrucksvoller Weise nahelegen soll und nahe bringen soll, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Dass Gott uns liebt und annimmt, so wie wir sind. Und wenn wir das verstanden haben, dann aus dieser Dankbarkeit heraus sollen wir auch uns gegenseitig lieben. Und ich kann wirklich alle nur ermutigen und anspornen zu sagen, ich denke da heute nochmal drüber nach, wem ich vergeben muss. Und ich denke nochmal drüber nach, mit wem ich wirklich auch in der Gemeinde, im Freundeskreis eine offene Rechnung habe. Ich denke nochmal drüber nach, bei wem ich mich vielleicht mal entschuldigen muss nach all den Jahren, weil ich ihn verletzt habe. Und ich denke einfach drüber nach, was es bedeutet, den ersten Schritt zu machen und sein eigenes Ego, was wir häufig so sehr aufblähen, einfach mal zurückzuschrauben und zu sagen, es geht eigentlich gar nicht um dich oder mich. Es geht um Jesus. Und es geht darum, seinen Willen zu tun und nicht deinen und meinen.